Professor Prölz, der Protest der Umweltorganisation Greenpeace vor einer russischen Ölplattform hat sicher vielen Menschen die Arktis wieder etwas mehr ins Bewusstsein gerückt. Was eigentlich ist die Arktis?
Allgemein wird in der Geografie unter mit dem Wort Arktis das Nordpolarmeer und die Territorien, die dieses Meeresgebiet umgeben, verstanden. Politisch wird es dann schon schwieriger, weil es einen inneren Kreis von Anrainerstaaten gibt, die sich für in besonderer Weise für zuständig für die arktischen Gegebenheiten halten. Andere Staaten der Region sehen sich aber genauso in der Pflicht und im Recht. Und vor diesem Hintergrund könnte man sagen, gibt es mehrere verschiedene Kreise von arktisch interessierten Staaten, weshalb also dann auch der politische Begriff differenziert ausfallen muss.
Welche Kreise wären das?
Man spricht immer von den 5 zentralen arktischen Staaten. Das sind zum einen die USA, zum anderen Kanada, Russland, Norwegen und Dänemark. Dänemark für die Insel Grönland, die ja jedenfalls noch zum dänischen Territorium gehört. Das heißt also diejenigen Staaten, die unmittelbar an das Nordpolarmeer angrenzen. Aber wenn man jetzt den Kreis etwas weiter Richtung Süden zieht, dann spielen natürlich auch Staaten wie Island, Finnland, Schweden und andere eine gewisse Rolle, die aber, was das Rechtliche anbelangt, nicht in derselben Position sind wie die 5 zentralen arktischen Staaten.
Unter dem arktischen Eis lagern ja bekanntlich gigantische Rohstoffvorkommen, vor allem Öl und Gas. Wenn das eintritt, was Wissenschaftler voraussagen, werden das Polarmeer bald weitgehend eisfrei und die Rohstoffvorkommen dann auch zugänglich sein. Wem gehören diese Rohstoffe? Wer darf Anspruch darauf erheben?
Im Grundsatz ist das bereits geregelt. Die entsprechenden Vorgaben sind enthalten in einem Regelungskomplex, den man das internationale Seerecht nennt. Dieses internationale Seerecht besteht vor allem aus einem völkerrechtlichen Vertrag, und das ist das UN-Seerechtsübereinkommen. Und dieses Übereinkommen der Vereinten Nationen, das weist jedem Küstenstaat gewisse Meereszonen als Einflusssphäre zu. Und dazu gehört unter anderem eine Zone, die bis zu 200 Seemeilen von den Küsten hinaus auf das Meer reichen kann. Was den Meeresboden anbelangt, wo ja die Ressourcen lagern, kann das sogar noch weiter hinausgehen. Und in diesem Gebiet darf dann nur der jeweils betroffene Küstenstaat die dort lagernden und lebenden Ressourcen bewirtschaften und ausbeuten. Das heißt, im Grundsatz ist eine eindeutige Zuordnung erfolgt. Das große Problem, und das ist auch ein Hauptstreitpunkt, was die Arktis anbelangt, ist, dass die Ausdehnung dieser unterseeischen Gebiete über 200 Seemeilen hinaus von ganz spezifischen geologischen und hydrographischen Gegebenheiten abhängen. Und ob die vorliegen oder nicht, das ist noch nicht klar.
Wenn sich nun Rohstoffe außerhalb dieser von den Anrainerstaaten beanspruchten Zonen befinden, also in der inneren Arktis, wer hat dann einen Anspruch darauf?
Hinter bzw. jenseits derjenigen Räume, die einzelnen Küstenstaaten zugeordnet sind, liegt der sogenannte Tiefseeboden. Dieses Gebiet ist keinem einzelnen Staat zugeteilt, sondern der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Es existiert eine internationale Organisation mit dem Namen Internationale Meeresbodenbehörde. Und diese Meeresbodenbehörde ist zuständig für die Bewirtschaftung der Ressourcen des Tiefseebodens. Das bedeutet, wenn ein Konsortium oder auch ein einzelner Staat irgendwann Tiefseebodenbergbau betreiben will, was natürlich im Zentrum der Arktis dann doch noch in ferner Zukunft liegt, dann müssen gewisse Abgaben geleistet werden und die Meeresbodenbehörde muss dann anhand eines gerechtigkeitsorientierten Schemas die Einkünfte verteilen unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der ärmeren Staaten.
Wo Sie gerade von ärmeren Staaten reden, auf dem arktischen Festland leben ja auch verschiedene indigene Völker wie die Inuit oder Tschuktschen. Deren natürliche Lebensweise wird sich mit dem Rückgang des arktischen Eises dramatisch ändern. Welches Mitspracherecht haben diese Völker eigentlich, wenn es um die Nutzung arktischer Ressourcen geht?
Die indigenen Gemeinschaften haben im Völkerrecht einen besonderen Status. Der ist aber vergleichsweise weich, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, es gibt verschiedene politische Absichtserklärungen, die im Rahmen der Vereinten Nationen abgegeben wurden. wonach also insbesondere die Interessen der indigenen Gemeinschaften etwa im Zusammenhang mit dem Abbau von Ressourcen zu berücksichtigen sind. Aber viel Greifbares hat sich bislang in dieser Hinsicht nicht getan. Die indigenen Völker sind allerdings jedenfalls mit repräsentiert, sei es über einen Beobachterstatus, sei es über ihre Heimatstaaten im sogenannten Arktischen Rat. Das ist ein politisches Gremium, das sich mit allen arktischen Fragen befasst. Und dem gehören auch nicht nur die 5 zentralen arktischen Staaten an, sondern etwa auch Finnland, Schweden, Island. Und in diesem Gremium gibt es spezifische Arbeitsgruppen, die sich unter anderem mit der Wahrung der Rechte der indigenen Völker befassen. Aber wie gesagt, das ist alles nur politisch, es ist nicht rechtlich bindend. Und insofern ist das schon eine sehr ernsthafte Frage, wie man damit in der Zukunft umgeht.
Greenpeace wollte mit seinem Protest ja darauf aufmerksam machen, dass durch die zunehmende Nutzung der Arktis deren Ökosystem Schaden nehmen könnte. Reichen die rechtlichen Vorgaben des internationalen Seerechts eigentlich aus, um diese Befürchtung zu zerstreuen?
Das UN-Seerechtsübereinkommen, das enthält Vorgaben zum Meeresumweltschutz, die gerade auch für die Arktis anwendbar sind. Die sind aber konkretisierungsbedürftig. Für den Bereich des Nordatlantiks bis zum Nordpol gibt es einen regionalen, spezifischen Vertrag, der sehr strenge Schutzvorgaben enthält. Für die anderen Gegenden ist das bisher noch nicht der Fall. Auch hier spielt der Arktische Rat eine Rolle, indem er Umweltprogramme und Maßnahmenprogramme aufgelegt hat, die zum Beispiel den Zustand der arktischen Umwelt beobachten sollen. Aber erneut, der Arktische Rat ist ein politisches Gremium und kann kein bindendes Recht erlassen, sodass sich für die Zukunft schon die Frage stellt, ob es vielleicht erforderlich sein könnte, einen spezifisch der arktischen Umwelt gewidmeten völkerrechtlichen Vertrag zu schließen. Allerdings zeigen bislang jedenfalls die Anrainerstaaten daran überhaupt kein Interesse, sondern verweisen auf die Tätigkeiten des Arktischen Rates und im Übrigen auf die bereits existierenden, wenn auch sehr weichen Verpflichtungen, die sich aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ergeben. Meine Prognose wäre, dass es sehr schwierig zu erreichen wird, hier zu einem speziellen Schutzstandard zu gelangen. Meine Befürchtung ist diejenige, dass erst etwas passieren muss, bevor solche Bestrebungen dann tatsächlich in die Tat umgesetzt werden.
Letzte Frage, Herr Professor Prölz. Wenn Sie ein Bild malen sollten von der Arktis in 30 Jahren, wie würde das aussehen?
Naja, dieses Bild würde natürlich insofern, wie soll ich sagen, ein deprimierendes sein, als dass zunächst einmal feststeht, dass jedenfalls in den Sommermonaten der arktische Eisschild sich drastisch verringert hat, wenn er denn überhaupt noch da ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich prognostiziere, dass die Arktis in der Tat genutzt werden wird. Ich glaube nicht, dass diese Entwicklungen noch aufgehalten werden können. Meine Hoffnung ist, dass es gelingt, im Vorhinein Regelungen zu schaffen, die gewährleisten, dass Ressourcenabbau einem strengen Schutzregime unterworfen wird. Ob ich allerdings das prognostizieren würde als voraussichtlich, da würde ich dann doch eher zurückhaltend sein. Ich glaube aber, und das will ich vielleicht zum Schluss nochmal sehr deutlich machen, was ich nicht glaube, ist, dass es in der Arktis zu einem Konflikt um Ressourcen kommt, der das Parkett des Diplomatischen verlässt. Und das hat damit zu tun, dass mein Eindruck schon ist, dass alle Akteure und insbesondere die 5 arktischen Staaten sich ihrer Verantwortung insgesamt bewusst sind. Sie haben bereits eine auch der Beruhigung der Weltöffentlichkeit dienende Erklärung gemeinsam verabschiedet, in der sie sich dazu bekannt haben, alle potenziellen Streitigkeiten friedlich zu lösen. Und da wäre ich dann doch optimistisch. Bislang, das würde ich gerne schlussfolgern, kann man sagen, dass die bisherigen Geschehnisse im Prinzip durchgehend im Einklang mit den völkerrechtlichen Vorgaben stattgefunden haben. Dass man das natürlich politisch bedauern kann und insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Umwelt bedauern kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Herr Professor Prölz, haben Sie vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen und noch einen schönen Abend.
Sehr gerne. Tschüss.